Es war einmal die nackte Wahrheit unterwegs in den Straßen, wo sie geboren war. Alles, was sie sich einhandelte, war Ablehnung. Niemand lud sie nach Hause ein. Alle flohen sogar vor ihr. Als die Wahrheit eines Tages völlig traurig und entmutigt war, da stieß sie auf Parabel. Parabel war in strahlenden und farbigen Kleidern unterwegs. Parabel, fragte Wahrheit, sag mir, was macht dich so traurig? Wahrheit antwortete verbittert, ach Schwester, mir geht es schlecht. Ich bin alt, sehr alt, und niemand will mich anerkennen. Niemand will auch nur das Geringste mit mir zu tun haben. Als Parabel das hörte, sagte sie, die Leute rennen nicht vor dir weg, weil du zu alt bist. Ich bin ja auch alt, sogar sehr alt. Aber je älter ich werde, umso mehr mögen mich die Leute. Ich sage dir ein Geheimnis. Jeder mag die Dinge etwas verkleidet und hübsch gemacht. Lass mich dir einige meiner prächtigen Kleider ausleihen. Du wirst feststellen, dass die Leute, die dich vorher abgelehnt haben, jetzt in ihr Haus einladen und sich über die Gemeinschaft mit dir freuen. Wahrheit nahm den Rat von Parabel an und ließ sich Kleider aus. Und von dieser Zeit an gingen Wahrheit und Parabel Hand in Hand und jeder liebt sie. Jesus hat viele der Wahrheiten über das Reich Gottes in Parabeln oder Vergleichsgeschichten verpackt und sie erzählt, damit wir auch ernste Wahrheiten verstehen können und sie an uns heranlassen. Und ich möchte Ihnen gerne eine solche Vergleichsgeschichte aus Matthäus 13 vorlesen. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie das mitlesen. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 13. Jesus erzählt, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Ja, grüßen Sie von uns. Dankeschön. Sie gingen rasch auf, weil sie sich nicht in der Erde verwurzeln konnten. Als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen und weil sie keine Wurzeln hatten, verdorrten sie. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden und brachten Frucht. Manche brachten 100 Körner, andere 60 und wieder andere 30. Und Jesus sagte, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Soweit die Vergleichsgeschichte, die Jesus erzählt. Und dann erzählen die Autoren oder hier Matthäus in seinem Evangelium davon, dass die Jünger zu Jesus kommen, also die Nachfolger von Jesus, die mit ihm zusammen waren. Und sie kamen zu Jesus und fragten, warum sprichst du in Gleichnissen, wenn du zu den Leuten redest? Und Jesus antwortete darauf, euch hat Gott die Geheimnisse seines Plans erkennen lassen, nachdem er schon begonnen hat, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten. Den anderen hat er diese Erkenntnis nicht gegeben. Denn wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben werden. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Wenige genommen werden, das er hat. Aus diesem Grund rede ich in Gleichnissen, wenn ich zu Ihnen spreche. Denn Sie sehen zwar, aber erkennen nicht. Sie hören zwar, aber sie verstehen nicht. An ihnen erfüllt sich die Vorhersage des Propheten Jesaja. Hört nur zu, ihr versteht doch nichts. Seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Denn dieses Volk ist im Innersten verstockt. Sie halten sich die Ohren zu und schließen die Augen, damit sie nur ja nicht sehen, hören und begreifen, sagt Gott. Sonst würden sie zu mir umkehren und ich könnte sie heilen. Ihr dagegen dürft euch freuen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich versichere euch, viele Propheten und Gerechte wollten sehen, was ihr jetzt seht, aber sie haben es nicht gesehen. Sie wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört. Und dann erklärt Jesus die Vergleichsgeschichte. Er hat gerade gesagt, warum er Gleichnisse oder Vergleichsgeschichten erzählt. Und jetzt sagt er nochmal eine Erklärung dazu. Euch will ich also sagen, sagt Jesus, was das Gleichnis vom Bauern und der Saat bedeutet. Es gibt Menschen, die die Botschaft hören, dass Gott seine Herrschaft aufrichten will, aber sie verstehen es nicht. Dann kommt der Feind Gottes und nimmt weg, was in ihre Herzen gesät worden ist. Bei ihnen ist es wie bei dem Samen, der auf den Weg fällt. Bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Grund fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sogleich mit Freuden an. Aber sie kann in ihnen keine Wurzeln schlagen, weil sie unbeständig sind. Wenn sie dieser Botschaft wegen in Schwierigkeiten geraten oder verfolgt werden, werden sie gleich an ihr irre. Wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft, aber sie hat bei ihnen keine Wirkung, weil sie sich in ihren Alltagssorgen verlieren und sich vom Reichtum verführen lassen. Dadurch wird die Botschaft erstickt. Bei anderen schließlich ist es wie bei dem Samen, der auf guten Boden fällt. Sie hören und verstehen die Botschaft und sie bringen dann auch Frucht. Manche 100-fach, andere 60-fach und wieder andere 30-fach. Soweit dieser Text aus dem Matthäusevangelium. Und ich möchte Ihnen gerne drei Gedanken zu diesem Text, zu dieser Vergleichsgeschichte weitergeben. Das erste, unter Freunden, das Gleichnis erzählt ein Geheimnis. Das Gleichnis erzählt ein Geheimnis. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum in diesem Bericht die Jünger, die mit Jesus immer zusammen waren, ihn fragen, warum er Gleichnisse erzählt? Wussten Sie nicht von der Möglichkeit, mit Geschichten einen schwierigen Sachverhalt zu erklären? Ich glaube doch, dass Sie das wussten. Was also war Ihre Frage? Sie hatten bemerkt, dass Jesus bisher kaum solche Parabeln oder Vergleichsgeschichten benutzt hatte. Dass er bisher immer sehr thematisch geredet hatte. Er hatte ein Thema gewählt und hatte dazu den Leuten etwas gesagt. Ganz selten hatte er eine ganze Geschichte erzählt. Oft praktische Beispiele, hatte praktische Beispiele zu der einen oder anderen Lehrfrage gegeben. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Und hat in der ganzen Zeit nur ein einziges Mal eine richtige Vergleichsgeschichte, ein Gleichnis erzählt. Und an diesem Tag, sagt uns die Bibel, fängt Jesus plötzlich an und erzählt eine Vergleichsgeschichte nach der anderen. Und die Jünger fragen sich, warum hast du denn deinen Redestil geändert, Jesus? Warum berichtest du oder erzählst du den Leuten auf eine völlig andere Art und Weise? Es ist also eine intelligente Frage, die hier hintersteckt. Und darum verstehen wir auch, dass Jesus an dieser Stelle nicht erklärt, warum Bilder oder Vergleichsgeschichten uns so sehr helfen, eine Wahrheit zu verstehen, sondern Jesus erklärt an dieser Stelle etwas anderes. Er erklärt ein Geheimnis. Er erklärt, dass Gott Menschen, die sich auf ihn einlassen, in seine Geheimnisse einweiht. Dass er sie einweiht in etwas, was normalerweise Menschen verborgen ist, was sie normalerweise nicht verstehen können, dass Jesus genau das ihnen mitteilen will. Dinge, die für das menschliche Denken so hoch sind. Und Jesus sagt gleich dazu, aufgepasst, wenn Jesus etwas so erklärt, dann hat das immer eine scheidende Wirkung. Dann heißt das immer, dass ein Mensch, der sich persönlich darauf einlässt, auf Jesus einlässt, durch diese Gleichnisse, durch diese Beispiele mehr versteht als vorher. Dass er besser und tiefer versteht, was es mit der Herrschaft Gottes auf sich hat. Und dass ein Mensch, der sich Jesus verschließt, der also bewusst auch seine Augen und Ohren verschließt, dass es eher das Gegenteil bewirkt, eher ein Verschließen bedeutet. Die Freunde von Jesus begreifen mehr und mehr. Sie haben schon so viel. Sie sind schon Kinder Gottes geworden. Und dann bekommen sie noch mehr geschenkt. Sie bekommen viel Verständnis geschenkt für Dinge, die Gott geplant hat und sich erdacht hat. So sagt das auch einmal Jesus selbst. Er sagt, ich habe euch in alles einbezogen, was mein Vater mir weitergegeben hat. Ihr seid für mich nicht irgendwie Knechte, obwohl ich Gott bin, Schöpfer, und ihr nur Menschen seid, sondern ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch in das einweihe, was Gott mit dieser Welt vorhat und was Gott dem Menschen anbietet. Und doch ist es ein Geheimnis auf der anderen Seite, dass Menschen, die sich gegenüber Jesus verschließen, dass manche Dinge, die in dieser Welt abgehen, für sie immer ein Geheimnis bleiben. Dass sie sich wundern, warum Menschen, ja, Gemeinde so wichtig ist. Dass sie sich wundern darüber, warum die Gemeinde von Jesus Christus immer weiter wächst und irgendwie nicht tot zu kriegen ist. Ich denke, dass Jesus hier deutlich macht, ein Mensch, der sein Empfinden für die Botschaft von Jesus Christus abtötet, will ich mal sagen, dass an dieser Stelle er selber auch unempfänglicher wird. Das ist so ähnlich wie jemand, der immer, wenn die Mahlzeit serviert wird, erstmal Salz draufschüttet, bevor er noch probiert hat. Kennen Sie das? Vielleicht machen Sie es ja selber. Sie kriegen ein Gericht vorgesetzt, ein schönes dampfendes Gericht. Das Erste, was Sie machen, ist Salzstreuer und erstmal drauf. Es ist ja an sich schon unlogisch, aber darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Aber Sie betäuben Ihr Empfinden für Salz. Also Sie betäuben Ihre Geschmacksnerven mit der Zeit. Sie meinen also, Sie werden auch nicht mehr so feine Unterschiede schmecken können mit der Zeit. Und so ähnlich, meine ich, ist das auch mit der Empfänglichkeit für das Reden Gottes. Wer immer von vornherein sagt, ach, ja, Jesus, was soll das denn? Ach nee, damit will ich nicht so viel am Hut haben. Der wird auch merken, dass er unempfänglicher wird für das Reden Gottes. Und Jesus erklärt das nochmal mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Er sagt, die Schwierigkeit ist, dass die Botschaft Gottes so sonnenklar, so einfach ist, so schlicht ist. Und dass dennoch Menschen sich quasi die Ohren zuhalten und die Augen verschließen, so dass sie unempfänglicher werden und dann irgendwann sie völlig zu sind für das Reden Gottes. Dabei, sagt Jesus, hat eigentlich keiner eine Entschuldigung. Es ist so einfach, zu Gott zu kommen. Es ist so schlicht zu begreifen, dass Gott jeden Menschen liebt und ihn sucht und ihn in seine Gemeinschaft hineinnehmen will. Und darum sagt Jesus, glücklich seid ihr, dass eure Augen sehen und eure Ohren hören. Und solange ihr Augen habt, um zu sehen, und Ohren, um zu hören, solange ihr die Stimme Gottes hört, solange empfangt ihn und nehmt ihn auf. Das Zweite, was ich an diesem Gleichnis entdecke. Wie kraftvoll ist das Evangelium? Das Evangelium erzählt von der Zuversicht Gottes. Die Jünger beschäftigt nämlich noch eine andere Frage. Sie haben jetzt mitbekommen, wie Jesus unterwegs ist in Israel, in Galiläa zuerst. Und sie erleben, dass das Volk mal auf der Seite von Jesus ist und sagt, wunderbar, wie schön, endlich mal jemand, der uns wirklich hilft. Jemand, der in Wahrheit sagt, was wirklich notwendig ist. Und dann erleben sie wieder, dass das Volk völlig anderer Meinung ist und Jesus am liebsten töten will. Sie erleben, dass die religiöse Führungsschicht ihrer Zeit gegen Jesus ist, dass sie Jesus ablehnen und ihn immer wieder versuchen, in eine Falle zu locken. Die Jünger fragen sich, welche Auswirkungen hat eigentlich die Predigt von Jesus? Ist es wirklich eine kraftvolle Predigt? Bewirkt sie überhaupt etwas bei den Menschen? Eine Fragestellung, die schon viele beschäftigt hat. Ein Seifenfabrikant trifft auf einen Priester und sagt zu ihm, sehen Sie, an der Lehre der Kirche muss ja irgendwas faul sein. Denn sehen Sie, es sind jetzt 2000 Jahre ins Land gegangen und sie haben es immer noch nicht geschafft, den Menschen zu bessern. Ja, sagt der Priester, und an ihrer Seife muss auch etwas faul sein. Seit vielen, vielen Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, waschen sich Menschen mit ihrer Seife oder mit den Vorprodukten ihrer Seife und immer noch gibt es dreckige Menschen. Ja, sagt der Seifenfabrikant, weil der Seife ist ja so, die muss man anwenden. Ja, sagt der Priester, so ist es mit dem Glauben auch. Die muss man auch anwenden. Wie kraftvoll ist das Evangelium? Vielleicht fragen Sie sich das, wenn Sie Freunde einladen zu Pro Christ und sagen, na, ich weiß ja gar nicht, was dabei rauskommt. Vielleicht nutzt es ja gar nichts. Ihre Verwandte hat vielleicht schon viel Predigten gehört und Sie denken sich, sie müsste doch das eigentlich alles verstanden haben. Es ist doch nicht so schwer zu verstehen, welch großes Angebot Gott macht. Nur sie persönlich hat es noch nicht berührt, scheint es. Was nutzt das Evangelium? Oder der Jugendliche, der einen Anfang mit Jesus gemacht hat und nach ein paar Wochen scheint davon gar nichts mehr da zu sein. Ist das Wort Gottes kraftlos geworden? Warum nehmen manche es wahr und andere haben davon nur ein müdes Lächeln übrig? Jesus sagt es in diesem Gleichnis. Er sagt, das Wort Gottes ist kraftvoll, ein kraftvoller Same, in dem die ganze Kraft zu einer großen Pflanze steckt. Vielleicht haben Sie einmal davon gehört, dass man in Pharaonengräbern, zum Beispiel in dem Grabmal von Tutanchamun, beispielsweise Erbsen gefunden hat, die 3000 Jahre alt waren. Ich habe Ihnen mal sowas mitgebracht, was ungefähr Erbsengröße hat. Eine Erbse habe ich so schnell nicht zur Hand gehabt. Und diese Erbsen, die man vor 3000 Jahren, die 3000 Jahre alt waren, die hat man in Japan dann, in Suzuka, hat die ein Archäologe dann eingepflanzt und siehe da, sie keimten. Daraus wurde eine schöne Pflanze, von der man Erbsen ernten konnte und sie hat jetzt schon einige Nachfolger. Seit 3 Jahren lebt diese Pflanze bzw. die Nachfolger von dieser Pflanze. Gott hat ein ganz prägnantes Beispiel gebracht, wie kraftvoll das Wort Gottes ist. Er sagt, das ist wie ein Samenkorn, das in der die ganze Information, die ganze Kraft zu einer großen Pflanze steckt. Aber es ist kein Automatismus, sagt Jesus, es ist kein Automatismus, dass dieser Same im Herzen eines Menschen zum Zug kommt. Und doch gilt es zuversichtlich zu sehen, wie dieser Landmann, wie dieser Bauer es tut. Wenn wir uns Jesus und seine Wirksamkeit selber anschauen, dann merken wir, dass Jesus das genauso gehandhabt hat. Von ihm wird berichtet, dass er die Gedanken der Menschen kannte. Und wenn Sie sich das mal im Neuen Testament angucken, wo das berichtet wird, wie Jesus damit umgeht, dann staunen Sie, wie zuversichtlich Jesus bei Menschen sät, die sehr böswillige Gedanken gegen ihn hegen. Er konfrontiert manchmal Menschen mit seinem überraschenden Wissen. Aber er sagt dann nicht, naja, euch ist ja sowieso nicht zu helfen, ihr seid so ablehnend, sondern er sagt beispielsweise Matthäus 9, Vers 4, warum habt ihr so böswillige Gedanken? Und dann erklärt er ihnen und sagt, schaut mal her, ich zeige euch, welche Macht ich habe. Und dann lade ich euch ein, meinem Wort zu glauben. In Matthäus 12, 25 ist das auch so. Jesus wusste, was sie dachten. Und dann erklärt er ihnen das Evangelium noch einmal mit einem Bild. Und als seine Jünger, seine Leute ganz verzagt sind, da sagt er zu ihnen, warum habt ihr so angstvolle Gedanken? Schaut mich an, fasst mich an, sagt Jesus, überzeugt euch, dass ich es bin, der mit euch redet. Was für eine Zuversicht hat der Gottessohn gegenüber Menschen, die verzagt sind, die zweifelnd sind, die nicht recht wissen, kann ich mich darauf einlassen? Ist der Glaube tragfähig? Und ganz zuversichtlich, wie dieser Bauer, der den Samen ausstreut, so streut der Gottessohn aus und lädt uns dazu ein. Ein Schriftsteller beobachtet ein Boot in der Lagune. Ein alter Fischer, er steht am Bug, das Wurfnetz in den Händen. Seit einer halben Stunde sehe ich ihm zu. Er versteht sein Handwerk. In vollendetem Kreis fällt das Netz in das Wasser. Er lässt es sinken, wartet, bis der bleibeschwerte Rand den Boden berührt. Dann zieht er es hoch, behutsam, mit hoffenden Händen, spürend, ob Leben im Netz ist oder ob der Wurf wieder mal umsonst war. Das Netz ist leer. Er schüttet es aus, entfernt den Unrat, bereitet sich zum nächsten Wurf. Ich habe die Würfe gezählt. 23 Mal ist das Netz auf das Wasser geklatscht. Jedes Mal zog er es leer heraus. Der alte Fischer weiß, es gibt Tage, da muss man das Netz werfen, wieder besseres Wissen. 20 Mal, 50 Mal, 100 Mal. Weil es nötig ist, das Netz zu werfen, als Einübung in die Praxis der Hoffnung. Weil nicht werfen aufgeben hieße. Und aufgeben hieße, aufhören zu leben. Wenn Sie hören, mit welcher Zuversicht Jesus von dem Samenkorn spricht, das Gott sät in das Herz von Menschen, dann darf das nie als Ausrede herhalten für schlechte Arbeit. Ich habe früher manchmal bei Veranstaltungen das erlebt, die Christen gemacht haben. Die sagten dann nach einer nicht besonders gelungenen Veranstaltung, naja, Hauptsache, die Leute haben das Evangelium gehört. Das war ihre Rechtfertigung für eine schlechte Arbeit. Ich glaube, wenn Jesus sagt, sät zuversichtlich das Wort Gottes, dann meint er damit nicht, dass das als Ausrede, als Entschuldigung für schlechte Arbeit oder für einen unaufmerksamen Umgang mit Menschen zutrifft. Sondern Jesus sagt ja gerade dies in einem Gleichnis. Und er war ein Meister darin, die gute Nachricht von seinem Kommen, die gute Nachricht von der Liebe Gottes, aufrichtig auf Menschen zugeschnitten, herausfordernd und bildreich zu erklären. Und der dritte Gedanke. Wie nehmen Sie die gute Nachricht von Jesus auf? Das Gleichnis erzählt von der Dringlichkeit des Evangeliums. In unserem Gleichnis fallen Saat und Ernte fast zusammen. Das ist Ihnen vielleicht aufgefallen beim Mithören. Jesus beschreibt die Aussaat. Und dann kommt er direkt zu dem Bild der Ernte. Was passiert? Was passiert mit diesen Körnern und was passiert zum Zeitpunkt der Ernte? Sind sie aufgegangen? Da liegen eigentlich Monate dazwischen. Das ist nicht ohne Absicht so, dass Jesus den Blick direkt von der Saat zur Ernte zieht, weil Jesus das zusammen sieht. Er sieht, was im Herzen eines Menschen passiert und was nachher aus Gottes Sicht da als Ernte herauskommt. Er sieht schon den Moment der Ernte. Niemand kann sich das leisten, zu sagen, ja, schauen wir mal, mit religiösen Fragen beschäftige ich mich mal später. Das hat ja immer noch Zeit. Jesus ist dringlich. Er sagt, kaum ist gesät, schon ist die Ernte da. Schon hat das Relevanz für gerettet sein und verloren sein. Das heißt, das Gleichnis ist gleichzeitig ein warnender Ruf. Es ist ein warnender Ruf, wie nehmen Sie die Botschaft Gottes auf? Wie nimmst du die Botschaft Gottes auf? Wie gehst du damit um, wenn Jesus Christus mit dir redet? Verstehst du es nicht? So wie hier der erste Boden sozusagen, auf den der Samen fällt, beschrieben ist, dass du es nicht verstehst, dass du Fragen hast, Unsicherheiten und viele Zweifel, dann ist das ein dringlicher Ruf, ein warnender Ruf, den Jesus dir sagt, dann stell doch bitte deine Fragen. Dann forsche doch, bis du Jesus gefunden hast. Schiebe es nur nicht auf, was dich unsicher und zweifeln lässt. Oder bist du unbeständig? Du hast die Botschaft Gottes gehört und du hast es irgendwie, kannst dich dafür begeistern und ein paar Wochen später scheint gar nichts mehr davon da zu sein. Vielleicht, weil du fürchtest, ausgelacht zu werden. Weil du fürchtest, ja, dass andere dich verspotten könnten. Dann lerne, dass es sich lohnt, Jesus mehr zu gehorchen als den Menschen. Und vielleicht erlebst du das so wie der dritte Ackerboden hier. Ein Dornengestrüpp, Du hast so viele Sorgen, so viele Alltagssorgen, brütest so viel über Schwierigkeiten, die du hast oder über den Kontoauszügen, dass das heilende Wort, das Gott dir zusprechen möchte, verschüttet wird und dass es dich gar nicht mehr erreichen kann. Dann ist dieser warnende, dieser dringliche Ruf von Jesus an dich gerichtet. Jesus sagt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder hast du, wie der vierte Ackerboden in diesem Gleichnis, das gute Wort Gottes gehört und mit Freuden aufgenommen und sagst, ich erlebe in meinem Leben, wie das Wurzeln in meinem Leben bekommt, wie das Fundament bekommt, wie das bei mir immer klarer wird, wie ich immer sicherer darin bin, dass ich zu Jesus gehöre und mich nichts davon wegbringen kann. Dann sagt Jesus weiter so, wie schön, dass du zu mir gehörst. Ich fasse zusammen diese drei Gedanken. Die Vergleichsgeschichte, die Jesus hier erzählt, die benutzt er, um ein Geheimnis zu verdeutlichen. Das Geheimnis davon, dass Gott Menschen einbezieht in seine Pläne. Und dass ein Mensch, der sich öffnet für Jesus, viele Fragen erklärt bekommt und gleichzeitig noch viel mehr bekommt als nur die Kindschaft zu Gott, sondern dass auch viele Lebensfragen und viele Fragen, wie Gott diese Welt weiterplant, für ihn offen werden und gelöst werden. Und das Zweite, dass dieses Gleichnis von der Zuversicht spricht, von der Zuversicht des Sämanns, der ausstreut und sagt, ich bin gewiss, das Wort Gottes hat Kraft. Und wo immer ein Mensch sein Herz öffnet, da hat es die Kraft, ihn zu verändern und heil zu machen und ihm Vergebung seiner Schuld zu geben. Und zuletzt ist es ein Gleichnis der Dringlichkeit. Saat und Ernte fallen zusammen. Es ist nicht in ihr Belieben, nicht in mein Belieben gestellt, ob wir das, was wir von Jesus begreifen, auch ernst nehmen und darauf Antwort geben. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Bleiben Sie ruhig dazu sitzen. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns den Landmann, diesen Bauern vorstellst, ganz zuversichtlich, wie er sät. Und so sähst du in diese Welt hinein. Und wir selber erleben auch, dass wir ganz unterschiedlich manchmal darauf reagieren, wenn du mit uns reden möchtest. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, unsere Zweifel zu überwinden und da, wo wir deine Stimme hören, dass wir dir auch folgen können. Amen. Wir singen miteinander von der Zuversicht, vom Vertrauen. Ich traue auf dich, o Herr. lade Sie herzlich ein, dass Sie noch ein bisschen hier im Gebäude bleiben. Zum einen vielleicht eine Tasse Kaffee genießen oder eine Tasse Tee und noch zum Gespräch etwas hier sind. Zum anderen lade ich Sie auch ein, mitzuhelfen, wenn es gleich so ein paar Umbaumaßnahmen gibt, eben hier besonders im Bereich des Foyers. Also wenn Ihnen irgendwann der Tisch unter der Tasse weggezogen wird, dann seien Sie den Leuten nicht zu böse. Wir werden das zu vermeiden suchen, sodass wir also erstmal in Ruhe Kaffee trinken, aber dann, je mehr, dann mithelfen bei Umbauten für das Bistro, für Pro Christ. Da haben Sie sicherlich Verständnis für und können da vielleicht selber mit anpacken. Wir wollen um Gottes Segen bitten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.